先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit so einem riesen Upgrade, also mit den kleinen Lampen und irgendwie ein bisschen schönere Stimmung.Mit dabei Uta Karstein, ich bin Ringo Rösner und heute unser zauberhafter Gast, Laura Elena Keck, mit einem wahnsinnig spannenden Buch, was mich mehr als überrascht hat. Und ich bin sehr froh, dass du da bist.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem letzten Tomasius Club diese Saison. Dann gehen wir in die Sommerpause und starten wann wieder? Im September? Nein, erst im Oktober. Ne?
Leider sehr, sehr spät im Oktober.
Sehr, sehr spät im Oktober. Also genießen Sie noch unsere Runde hier heute. Es wird dann erstmal eine längere Pause geben. Und um das auch mal also transparent zu machen, mit Laura Keck haben wir ja heute tatsächlich eine Kollegin hier zu Gast. Ja? Also wir kennen uns tatsächlich auch aus dem Kulturwissenschaftlichen Institut. Ringo wird sie aber noch einmal ordentlich vorstellen, wie sie es gehört.
Genau, ganz kurz, also Laura Elena Keck ist Historikerin und derzeit Postdoc hier immer noch in Leipzig, am Leipzig Lab für Global Health und Research Center Global Dynamics. Das ist ein schwieriger Name. Und arbeitet im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts gerade, das heißt Pandemic Space, Understanding Quarantine, and Responsibilization in Times of Corona. Und dort forscht sie gerade zu transregionalen Wissensgeschichte der Quarantäne im 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt auf den USA und Südafrika. Sie studierte die Fächer Geschichte, europäische Kulturgeschichte und deutsche Literatur in Berlin, Istanbul und Augsburg und war danach wissenschaftliche Mitarbeiterin im interdisziplinären Projekt Ernährung, Gesundheit, soziale Ordnung in der Moderne, in Deutschland und in den USA. Und anschließend war sie, daher kennen wir sie auch, bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen am Institut für Kulturwissenschaften hier in Leipzig und hat dort bei Professor Dr. Maren Möhring promoviert mit der heute vorgestellten Arbeit Fleischkonsum und Leistungskörper in Deutschland von ca. 1850 bis 1914. Und genau, dieses Buch steht hier vorne. Es ist irgendwie groß, es ist sehr dick, es ist sehr reichhaltig, es gibt viel zu reden.
Laura. Wie Sie es gehört für Historiker arbeiten.
Laura, das führt gleich zur ersten Frage. So ein Thema liegt ja nicht auf der Hand. Wie kommst du ausgerechnet zum Fleischkonsum?
Ja, hallo und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über mein Buch zu sprechen. Tatsächlich kann ich die tolle Idee für das Buch gar nicht für mich reklamieren, sondern das war eine schon ausgeschriebene Stelle, auf die ich mich beworben habe, im Kontext von einem Forschungsprojekt zur Ernährung und Gesundheit in der Moderne, im transatlantischen Vergleich. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht so unnaheliegend, weil wenn man sich die heutigen Debatten anschaut zu Ernährung, zu Fleisch, dann spiegelt sich da ganz, dann findet man ganz viel wieder, was es schon vor 100 Jahren oder noch mehr gab oder vor 150 Jahren. Und das ist wahnsinnig interessant zu gucken, was ist immer noch gleich, warum, was hat sich verändert seitdem und hilft uns auch die Gegenwart besser zu verstehen.
Du hast ja, also du schreibst in deinem Buch, dass im 19. Jahrhundert diese beiden Themen einerseits Ernährung und andererseits aber auch das Nachdenken über Leistung, Leistungsfähigkeit, Leistungssteigerung, dass diese beiden Dinge so zusammengefunden haben. Für uns heute sind die so selbstverständlich, dass man sie eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig auseinanderdividiert in der, also im Alltag. Ne? Ich habe mich gefragt und vielleicht ist es auch ganz interessant, so für unsere Zuhörerinnen und Gäste, wie hat man denn eigentlich, nach welchem Maßgaben hat man denn eigentlich vorher über Ernährung nachgedacht, wenn nicht sozusagen nach Kriterien von Leistung und Leistungsfähigkeit zum Beispiel?
Also dazu muss man vielleicht sagen, dass Leistung in dem Sinne, wie wir das heute verstehen und wie ich das in dem Buch beschreibe, einfach auch ein relativ junges Phänomen ist, das sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts so rausgebildet hat. Das heißt, das stand als Bezugsgröße gar nicht so richtig zur Verfügung davor, zumindest nicht in dem Sinne. Da hat die Historikerin Nina Verheyen hat da ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, Die Erfindung der Leistung, wo das ganz gut beschrieben wird, dass sich das zu so einer individuell zurechenbaren, quantifizierbaren und auf Effizienz ausgerichteten Kategorie entwickelt hat. Davor wurde Ernährung schon mit Gesundheit zum Beispiel in Bezug gesetzt, das ist nicht völlig neu, aber das ist in manchen Bereichen deckungsgleich mit Leistung oder eine Voraussetzung dafür, aber im 19. Jahrhundert kamen dann eben nochmal ganz neue Aspekte hinzu und vor allem wurde Ernährung auch auf eine ganz neue Weise gedacht und operationalisierbar gemacht, indem sie in Nährstoffe unterteilt wurde und der Blick eben nicht mehr so sehr auf das ganze Nahrungsmittel wie zum Beispiel Fleisch gerichtet wurde, sondern auf das, was da drin ist und was man dann mit den neuen Methoden der Chemie und später auch der physikalischen Forschung erstmals messbar und sichtbar machen konnte.
Aber nochmal kurz nachgefragt, also was mir noch so sehr präsent ist, auch so aus dem Geschichtsunterricht, ist, dass Ernährung ja ganz viel zu tun hatte sozusagen auch mit religiösen Regeln, ne? Also dass es überhaupt nicht darum ging, wann isst man irgendwie ausreichend so, ne? Und muss es irgendwie immer vielfältig sein oder was man heute so für Vorstellungen hat, sondern das wurde ja reguliert über spezifische religiöse Regeln. Wann schlich sich denn das so aus und wann wurden dann sozusagen andere Faktoren wie zum Beispiel Gesundheit oder dann im 19. Jahrhundert auch Leistung eigentlich relevant? Also du sagst ja, Gesundheit war schon länger ein Thema, ab wann taucht das so auf?
Ja, wobei das natürlich, also das muss man einmal schon, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kontext, religiöse Regeln oder Vorschriften, aber für große Teile der Bevölkerung war das ja vor allem davor und auch weiterhin im 19. Jahrhundert auch gar nicht so sehr eine Frage der Wahl, sondern eher dessen, was überhaupt zur Verfügung stand. Ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das heißt, eine wichtige Entwicklung dafür, dass es überhaupt so zum Thema werden konnte, war erstmal auch der Fortschritt in der Agrarwissenschaft, höhere Erträge, eine Ablösung von einem System, das immer von immer wiederkehrendem Mangel geprägt war. Das ist, glaube ich, so als grundlegende Voraussetzung schon wichtig.
Das Buch hat vier Teile. Die Einleitung, das haben wir jetzt so ein bisschen schon was daraus gehört. Dann gibt es einen zweiten Teil, unnatürliches Fleisch. Der dritte Teil, das Supernahrungsmittel Fleisch als Eiweißquelle. Und ein vierter Teil, reizendes Fleisch und das menschliche Nervensystem. Und dann noch quasi so einen fünften Teil, Leistung zeigen. Sie merken schon, das ist alles ziemlich dicht. Und ist es auch. Und was wirklich spannend ist an der ganzen Sache, ist die immens große Zahl an Quellen, die du gelesen hast. Und auch also Primärquellen, Sekundärquellen und ähnliches. Kochbücher, Zeitungsartikel und also wirklich eine ganze Breite an teilweise absurden, teilweise super interessanten Literaten oder Literatur. Wie bist du daran gekommen? Wie hast du so ein Material organisiert? Wie geht das? Also kannst du uns auch mal so ein bisschen Einblick geben in deine Forschungspraxis?
Mhm. Gerne. Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil wenn man einfach wirklich auf schöne, alltagsnahe und oft auch sehr überraschende Quellen stößt. Viele von den Quellen, die ich mir angeschaut habe, waren veröffentlicht in irgendeiner Form. Das heißt, das waren Kochbücher, die man zum Beispiel dann oft tatsächlich in Bibliotheken findet. Es gibt auch ein Kochbuchmuseum in Deutschland, das ganz viele Kochbücher gesammelt hat. Artikel aus Publikumszeitschriften, der Gartenlaube zum Beispiel, die im 19. Jahrhundert ein ganz beliebtes, auch populärwissenschaftliches Medium war, die teilweise schon digitalisiert ist. Also ich glaube, die große Quellenvielfalt war auch deshalb möglich, weil immer mehr inzwischen digital verfügbar ist und das so ein bisschen leichter ist, auf Sachen zuzugreifen. Zu meinen persönlichen Lieblingsquellen haben Tagebücher und Briefwechsel gezielt, mit denen ich probiert habe, so ein bisschen noch eine andere Ebene reinzubringen und zu schauen, das ist immer schwierig, daran zu kommen als Historikerin, aber so ein bisschen zu gucken, wie diese ideale Ernährungsvorschriften von ganz normalen Menschen im Alltag umgesetzt wurden. Und dafür war ich zum Beispiel im Tagebucharchiv in Emmendingen. Das ist ein spezialisiertes Archiv, das Tagebücher, Briefwechsel sammelt, aber eben bewusst nicht von bekannten Persönlichkeiten, sondern von ganz normalen Menschen, die da ihren Alltag festhalten. Genau, und das war auch eine super Quelle für mich, um das so ein bisschen breiter zu machen.
Und wie lange verbringt man denn in so einem Archiv?
In Emmendingen war ich eine Woche, hatte super Hilfe von den ganz tollen ArchivarInnen dort und habe ganz viel, was man dann so normalerweise macht im Archiv, habe ganz viel fotografiert und kopiert und dann, als ich wieder in Leipzig war, in Ruhe durchgelesen.
Aber du hast ja tatsächlich auch wirklich im engeren Sinne literarische Quellen danach ausgewertet, ne? Also wir sind zum Beispiel über den Woyzeck gestolpert. Wenn Sie die Geschichte kennen von Georg Büchner, da geht es ja um einen ziemlich armen Wicht, ja, der einem Ernährungsexperiment unterzogen wird und auf Erbsendiät gesetzt wird. Warum war denn der jetzt zum Beispiel auch interessant und hat Eingang in dein Buch gefunden, weil da geht es ja nun vordergründig gerade nicht um Fleisch und Fleischkonsum.
Ja, das war so ein, das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie breit diese Debatten über Ernährung gestreut haben und dass die eben auch ganz außerhalb von so ganz engen wissenschaftlichen Diskursen Verbreitung gefunden haben und interessant waren. Genau, im Woyzeck geht es um Hülsenfrüchte, um Erbsen und Fleisch kommt da eigentlich gar nicht vor, aber das war für mich natürlich total interessant. Weil ich mir anschaue, woher die Idee kam, dass Fleischkonsum die Leistung steigert, einem helfen kann, einen Leistungskörper sich zu erarbeiten. Und das lag nicht nur, aber zu einem großen Teil an den neuen Erkenntnissen über Eiweiß, die die Ernährungsforschung im 19. Jahrhundert produziert hat. Das wurde immer als einer der Hauptgründe angeführt, dass Fleisch eben sehr eiweißreich ist und das Eiweiß gut verdaulich und leicht verfügbar ist für den menschlichen Körper. Aber natürlich gab es auch zu der Zeit schon die Erkenntnis, dass es andere Nahrungsmittel gibt, unter anderem Hülsenfrüchte, die auch viel Eiweiß erhalten. Und das ist dann zum Anlass für eine ganze Reihe von Ernährungsstudien, Laborstudien, aber auch Experimenten im Feldversuchen geworden. Und das ist im Prinzip das, was Georg Büchner im Woyzeck vor diesem realen Hintergrund beschreibt. Und deswegen war das für mich spannend, mir das anzugucken.
Aber wo du das so sagst, so Eiweiß und etc., also vielleicht kennen Sie das, die Leute, die irgendwie in die Muckibude gehen und etc., die schlucken auch irgendwie ganz viel Eiweiß oder machen sich so Eiweißshakes und etc. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, also wie kam überhaupt das Eiweiß aufs Tablett? Und die zweite Frage ist eigentlich, warum Leistung? Also haben die Menschen irgendwie faul bis dahin in die Gegend rumgelegen oder und jetzt mussten sie auf einmal Leistung zeigen? Warum wurde das so wichtig?
Also erstmal zum Thema Eiweiß, das hatte ich ja vorher kurz schon angedeutet. Schon früher im 19. Jahrhundert gab es neue chemische Analysemethoden unter anderem und es wurde eben probiert, die Nahrung quasi in ihre Bestandteile zu zerlegen und zu gucken, was sind da eigentlich für Stoffe drin. Justus Liebig, einer der bekanntesten deutschen Ernährungsforscher zu der Zeit, hat in den 1840er Jahren dann so ein System vorgestellt und er dachte, dass das erstmals die drei Makronährstoffe, also Fette, Kohlenhydrate und Proteine, nicht nur so benannt hat, sondern ihnen auch spezifische Funktionen zugeordnet hat. Und bei den Proteinen war das eben seiner Meinung nach unter anderem, dass er dachte, dass Protein die einzige Quelle der Muskelkraft ist, also der Stoff, der Bewegungsenergie im Körper erzeugen kann. Das wurde eigentlich relativ schnell widerlegt wissenschaftlich, hat sich aber als wahnsinnig langlebiges Konzept tatsächlich erwiesen, das ganz entscheidend war für diese Leistungsfleischverbindung. Warum wurde das zu der Zeit so wichtig? Das hatte ganz viel mit der Industrialisierung zu tun und mit dem neuen Produktionsregime, das sich durchgesetzt hat. Industriekapitalismus war immer mehr auf Produktivitätssteigerungen ausgerichtet und der Vorteil von diesem Stoffparadigma und von dem neuen Leistungsbegriff war, dass es Ernährung und Körper auf eine ganz neue Art und Weise operationalisierbar war. Das heißt, man konnte sich Körper jetzt quasi als Schnittstelle zwischen Input und Output vorstellen. Die wurden ganz ähnlich wie Maschinen gedacht, lange Zeit im 19. Jahrhundert. Und die Idee war, dass wenn man den Treibstoff, also die Nahrung, verbessert, optimiert, dass sich dann automatisch auch das Output verbessert. Und das war tatsächlich ein ziemlich neuer Gedanke. Leute haben natürlich auch davor gearbeitet und Leistung erbracht, aber das war eine neue Form, das operationalisierbar, steuerbar zu machen und damit auch eine ganz neue Funktion von Ernährung.
Du sagst ja in deinem Buch oder rekonstruierst, dass, dass es da so eine Idee gab, die dann eine ganze Zeit lang das auch so attraktiv und prominent hat scheinen lassen, Fleisch zu essen, nämlich die, dass also Fleisch dem Menschen ja so ähnlich sei. Ne? Also das ist ja sozusagen, wir bestehen ja auch aus Fleisch, deswegen scheint das irgendwie, also dieses Ähnlichkeitsargument scheint ja ganz wichtig gewesen zu sein. Kannst du dazu noch kurz was sagen, wie das eigentlich so verargumentiert wurde, und gab es eigentlich auch noch andere ähnlich prominente Argumentationslinien da an der Stelle?
Mhm. Genau, das mit der Ähnlichkeit, vielleicht kurz einleitend dazu, das war so ein bisschen was ich probiert habe in meinem Buch zu zeigen. Diese Proteingeschichte, die ich gerade erzählt habe, war ganz zentral und ist in der Forschung auch schon öfter beleuchtet worden, noch nicht ganz so ausführlich, wie ich das in meinem Buch mache. Aber es war nicht das Einzige. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich dieser Konnex, diese Verbindung zwischen Fleisch und Leistung, dass die sehr langlebig war. Und das lag eben auch daran, dass andere Argumentationsstränge reinflossen. Ja, die Proteine, die Stofflehre, das war eine neue Perspektive auf Fleisch, auf Ernährung. Aber dieses Ähnlichkeitsargument ist zum Beispiel schon viel älter. Da wird immer in den Quellen ganz viel so ein Sprichwort zitiert, Fleisch gibt Fleisch oder Fleisch macht Fleisch. Und das basierte im Prinzip darauf, ne, dass das wurde zuerst auf so einer äußerlichen Ebene wahrgenommen, klar, dass Menschen haben auch Fleisch und totes Tierfleisch ist nicht so anders, ist strukturell relativ ähnlich. Und bevor es diese Stofflehre gab, war die Idee, dass sich das relativ umstandslos in den menschlichen Körper einbauen lässt. Also dass im Gegensatz zu Pflanzennahrung keine großen Umwandlungsprozesse notwendig sind. Und dieser Gedanke wurde dann, als man im 19. Jahrhundert ein genaueres Verständnis davon entwickelt hat, wie Verdauung eigentlich funktioniert, dass da Nahrungsmittel in Nahrungsstoffe aufgespalten werden und so weiter, die dann umgewandelt werden, hat man das nicht verworfen, sondern in gewisser Weise integriert in die Konzepte. Und das ist wahnsinnig spannend, weil Ähnlichkeiten, Differenzen, weil das dann einfach integriert wurde und weitergeführt wurde und dazu beigetragen hat, dass dieser Konnex so stabil blieb über so lange Zeit. Es war aber auch bedrohlich, und da kommen die VegetarierInnen ins Spiel, weil dieser Gedanke, dass man etwas verzehrt, was dem eigenen Fleisch so ähnlich ist, natürlich auch negativ gedeutet werden kann. Es gibt von einem bekannten Vegetarier aus Deutschland, gibt es ein Zitat, das auch im Buch steht, der dann sagt, wenn man dieses Ähnlichkeitsprinzip wirklich ernst nimmt und auf die Spitze treibt, dann müsste die Welt eigentlich nur aus Raubtieren bestehen, die andere Raubtiere fressen, Pflanzenfresser, die andere Pflanzenfresser fressen und Professoren, die andere Professoren fressen. genau.
Ah, da sind wir schon bei einer großen Überraschung in dem Buch. Ich glaube, die Hälfte ist über Vegetarismus und über Vegetarier. Also das hat mich zumindest überrascht. Und vielleicht kannst du das mal erklären. Also was sind da eigentlich die Zusammenhänge? Warum spielt auch die Vegetarismusbewegung des 19. Jahrhunderts so eine große Rolle, auch in deinem Buch? Und was sind da für Grabenkämpfe eigentlich ausgefochten?
Man hat ja wirklich das Gefühl, wer über Fleisch redet, der darf vom Vegetarismus nicht schweigen, ja, oder? Die sind so ein bisschen wie so ein, sie liebten und sie hassten sich, Pärchen, die da im 19. Jahrhundert unterwegs sind.
Ja, absolut. Und das wird natürlich auch in der Forschung zu Fleisch immer erwähnt, aber ich fand es tatsächlich reizvoll, dass vielleicht nicht ganz, aber doch fast gleichberechtigt zu behandeln und gezielt zu gucken, was sind da die Überschneidungen, was sind Unterschiede, weil das noch nicht so viel gemacht wurde. Und die beziehen sich eben beide maßgeblich auf Fleisch. Also es geht immer darum, Fleisch zu essen oder Fleisch nicht zu essen. Und auf beiden Seiten spielt natürlich die Frage eine ganz große Rolle, was ist dieses Fleisch eigentlich, was macht es im menschlichen Körper? Genau, das hat mich eben interessiert, auch vor dem Hintergrund, dass man so vielleicht auf unterschiedliche Verständnisse oder Konzepte von Leistungskörpern stoßen kann, die sonst gar nicht in den Blick geraten.
Aber kannst du nochmal sagen, du hast ja zwar einen knappen Zeitraum, aber doch einen Zeitraum, wo sich sehr viel verändert. Was verändert sich eigentlich so? Was ist die Bewegung, die du so nachzeichnest?
Mhm. Also genau, es gibt verschiedene Bewegungen auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht ganz grob zusammengefasst, einmal sieht man eben, also die Wahrnehmung von Fleisch verändert sich in der Zeit. Das wird um 1840 rum zum Eiweiß, eigentlich. Und es gibt eine immer engere Engführung von diesen beiden Begriffen. Und das wandelt sich dann ganz langsam zum Ende meines Untersuchungszeitraums hin. Es ist immer noch wichtig als Eiweißquelle, aber es gerät auch immer mehr als Reizmittel in den Blick. Und damit auch Phänomene wie der Appetit, wie Genuss zum Beispiel, die vorher kaum eine Rolle spielen. Und damit ändert sich auch die Art, wie auf Körper zugegriffen werden kann, wie probiert wird, Körper zu steuern. Am Anfang wird das vor allem als Versorgungsproblem diskutiert, wo es zum Beispiel darum geht, mehr Fleisch zur Verfügung zu stellen für die Bevölkerung, vor allem auch für die ärmere Bevölkerung. Und am Ende wird es durch so ein Interventionsmodell mit ganz vielen verschiedenen Faktoren ersetzt, bei der es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte gibt und man den Leuten eben auch empfehlen kann, sich mehr zu bewegen oder mehr Hülsenfrüchte zu essen oder so. Und dadurch verschiebt sich der Diskurs. Und der Diskurs zu Fleisch wird ambivalenter. Am Anfang gibt es die Vegetarier, die wirklich eine zahlenmäßig kleine Gruppe waren, die sich ganz vehement dagegen aussprechen, und die große Mehrzahl der Ernährungsexperten in Deutschland zu der Zeit, die sagen, Fleisch, wir müssen so viel Fleisch wie möglich, Fleisch ist super, Proteine, Kraft, Leistung. Und im frühen 20. Jahrhundert können wir dann schon sehen, dass es langsam ein bisschen ambivalenter wird, und dass auch zum Beispiel diskutiert wird, was eigentlich die Gefahren von einem Überkonsum von Fleisch oder auch von Proteinen sind.
Also in der Anfangszeit des Proklamierens sozusagen von mehr Fleisch und Fleischkonsum, ne, da ist ja eigentlich die Hinwendung sozusagen zum Vegetarismus extrem unwahrscheinlich, oder? Also wo sozusagen überhaupt noch als zivilisatorischer Fortschritt gilt, dass man mehr Fleisch essen kann, dass man es auch anderen Bevölkerungsschichten zur Verfügung stellen kann, ist ja die Idee eigentlich, sich sozusagen zu beschränken, jetzt doch wieder auf rein pflanzliche Nahrung, die ist ja irgendwie verrückt, denkt man so, ne? Und trotzdem gab es ja diese Gruppe relativ bald und sehr vehement. Und also wie wir heute wissen, ist sie ja auch nicht verschwunden, sondern feiert fröhliche Urstände und wird irgendwie das neue Normal, ja, hat man jetzt bald den Eindruck. Wie haben die eigentlich sozusagen diese Abstinenz begründet damals?
Also tatsächlich war Vegetarismus nicht so neu, dass man trifft immer wieder Positionen durch die Jahrhunderte hinweg, wo Leute für Vegetarismus plädieren und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es können moralische oder religiöse Gründe sein, es können gesundheitliche Gründe sein. Tierschutz spielt auch schon eine Rolle, wobei der damals noch oft sehr anthropozentrisch begründet ist. Also es eigentlich eher darum geht, dass man zum Beispiel nicht möchte, dass Menschen verrohen durch das Töten oder Quälen von Tieren und das Tier selbst noch gar nicht so stark im Mittelpunkt steht. Und diese neue Art von, ja, es ist keine ganz neue Art, aber es verändert sich tatsächlich eben mit der Industrialisierung was. Zum einen wird es tatsächlich wahrscheinlicher, dass Leute die freie Wahl haben, was sie essen. Und es gibt weiterhin auch das Phänomen, was in den Quellen öfter unfreiwilliger Vegetarismus genannt wird. Also Leute, die kein Fleisch essen, weil sie es sich schlicht nicht leisten können und es nicht verfügbar ist. Das heißt, das ist eine neue Freiwilligkeit oder Entscheidung, die damit verbunden ist. Und es ist stärker auf Gesundheit ausgerichtet. Genau.
Ja. Aber argumentieren dann sozusagen auch diese frühen Vegetarier dann auch mit Leistung zum Beispiel? Ja. Und haben die dann irgendwie ein anderes Leistungsverständnis oder wie genau funktioniert das bei denen?
Genau, das war eine der Sachen, die ich reizvoll daran fand, beide Gruppen in den Blick zu nehmen, weil die tatsächlich oft mit sehr ähnlichen Begriffen operieren und mit Gesundheit, mit Leistung, und ich eben wissen wollte, was ist da eigentlich ähnlich, was ist anders. Und es gibt viele Überschneidungen, erstaunlich viele, weil die eben so entgegengesetzt argumentieren, aber also teilweise könnte man eigentlich fast den Treibstoff austauschen und hätte dann eine ganz ähnliche Argumentation. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Ein wichtiger Unterschied ist zum Beispiel, gar nicht so sehr wie das Fleisch gesehen wird, sondern wie der menschliche Körper verstanden wird, welche neuralgischen Punkte oder gefährdeten Zonen da gesehen werden. Die VegetarierInnen sprechen sehr viel früher von solchen Phänomenen wie Überreizung oder einem Nervensystem, das durch den Fleischkonsum geschädigt werden kann, während die VerfechterInnen des Fleischkonsums viel stärker auf die Verdauung abzielen. Und dass da ganz wichtig ist, das so effizient wie möglich, das ist ein lustiges, ja. Aber genau, das ist ein ganz großes Thema.
Eine andere Frage, so ein bisschen technisch. Das ist ja eine Diskursanalyse. Das heißt, im besten Sinne, du schreibst über das, was über das geschriebene Wort, was du gefunden hast. Wir haben vorhin die Quellen angesprochen und ähnliches. Und du schreibst sogar im letzten Kapitel, dass das eigentlich letztendlich doch ein sehr kleiner Diskurs war. Und dann stellt sich mir doch irgendwie die Frage, wie sah denn die Realität aus? Also sind jetzt alle Leute im 19. Jahrhundert an die Fleischtheke gegangen und da gab es lange Schlangen. Gab es überhaupt so viel Fleisch? Wo kam das Fleisch auf einmal her? Also da steht jetzt relativ wenig in dem Buch zu drin, aber vielleicht kannst du trotzdem mal aus so einer klassischen Historikerperspektive das mal einordnen.
Ja, genau, zum Fleischkonsum im 19. Jahrhundert und zur Entwicklung vom Konsum gibt es natürlich einige Studien und ist auch ein bisschen umstritten, das Thema. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Fleischkonsum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark angestiegen ist, wirklich rasant. Das lag unter anderem an verbesserten Methoden der Viehzucht, verbesserten agrarwissenschaftlichen Kenntnissen, auch daran, dass sich im 19. Jahrhundert schon so ein transatlantisches Fleischnetzwerk entwickelt hat, wo aus den USA zum Beispiel dann Fleisch gegen Ende des Jahrhunderts auch importiert wurde. Was ein bisschen umstritten ist, ist, welche Bevölkerungsgruppen davon wie stark profitiert haben. Das ist nicht so leicht nachzuweisen, weil es keine einheitlichen Statistiken gibt aus der Zeit, aber es gibt einige KollegInnen, die sich da sehr viel Mühe gegeben haben, das zu zeigen. Es ist davon auszugehen, dass sich das auch auf neue Bevölkerungsschichten ausgeweitet hat, aber es gab auch weiterhin Gruppen, die wirklich so gut wie nie Fleisch gegessen haben oder gar nie. Das heißt, wie ich gerade schon gesagt habe mit dem Beispiel mit den unfreiwilligen Vegetariern, das gab natürlich Bevölkerungsteile, für die das absolut keine Rolle gespielt hat. Generell ist zu vermuten, dass es wahrscheinlich eher das wird eine Rolle gespielt haben im Alltag für Leute, die lasen, die Ernährungsratgeber oder Kochbücher gelesen haben, wahrscheinlich eher in einem urbanen Umfeld angesiedelt waren. Genau. Was für mich eben interessant ist, also die Breitenwirkung entfaltet sich dann so richtig erst im 20. Jahrhundert, aber es ist spannend, sich eben diese frühe Phase anzugucken, weil man da sehen kann, wie viele von denen von den Glaubenssätzen oder von den Sicherheiten, die sich später durchsetzen, ausgehandelt wurden in dieser frühen Phase und dann später eben eine größere Bedeutung erlangt haben.
Aber dabei fällt mir jetzt ein, also ich versuche ja jetzt eher vegetarisch zu kochen und stelle fest, ich kann das gar nicht so gut und brauche halt diese Kochbücher. Wie haben die sich das beigebracht, jetzt auf einmal Fleisch zu kochen? Also wo kam das Wissen eigentlich her?
Das Wissen, Fleisch zu kochen. Mhm.
Ja, oder zuzubereiten, etc. Also.
Das ist ein spannendes Thema. Also es gab natürlich tradierte Systeme, die in der Familie weitergegeben wurden, um Fleisch zu kochen. Und das war aber ein Feld, wo viele Ernährungsforscher gerne intervenieren wollten, weil sie der Meinung waren, dass das eigentlich zu einem großen Teil, wie sie es genannt haben, irrationale oder unvernünftige Methoden waren. Das heißt, das war für die Ernährungsforschung, es ging darum, rauszufinden, wie Ernährung funktioniert, aber es ging auch darum, einzugreifen, den Ernährungszustand, die Leistungsfähigkeit nicht nur von Individuen, sondern auch von ganzen Bevölkerungen zu verändern. Und dafür waren Kochbücher zum Beispiel ein wichtiges Mittel. Wenn man die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anschaut, dann stehen da nicht mehr nur Rezepte drin, sondern es gibt teilweise sehr, sehr lange Theorieteile, in denen erstmal erklärt wird, was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate. Das probiere ich auch in einem Kapitel zu zeigen, man kann sehr detailliert zeigen, dass dieser Leistungsgedanke eben auch in die Fleischzubereitung Einzug hält und dass es dann zum Beispiel darum geht, diese positiven Eigenschaften, die Fleisch zugeschrieben wurde, dass es gut verdaulich ist, dass es viel Eiweiß enthält, noch zu verstärken und dazu hat man ganz spezifische Zubereitungs- und Kochtechniken gebraucht.
Ich mach mal so einen kleinen Schwenk jetzt und versuch nochmal auf ein Kapitel zu sprechen zu kommen, was ich auch total interessant fand. Und zwar behandelst du an einer Stelle, dass sozusagen die Ernährungsfrage ja auch zum Ausgangspunkt wurde für Kulturvergleiche und durchaus auch benutzt wurde oder zum Vehikel wurde für rassische Unterscheidungen. Und da schreibst du ja auch, dass das natürlich immer so ein Irritations Moment in sich barg, ja, also festzustellen, dass Menschen woanders ganz anders essen, aber irgendwie offensichtlich auch klarkommen. Also wie hat man dann irgendwie hierzulande sich einen Reim auf diese Art von Vielfalt gemacht? Wie wurde das sortiert, ja, wie wurde das dann auch implementiert oder passig gemacht zu schon entstehenden oder im Entstehen begriffenen rassischen, rassistischen Erklärungsansätzen? Vielleicht kannst du da uns noch einen kleinen Einblick geben.
Ja, genau, das war nicht nur für die VegetarierInnen irritierend, für die vielleicht besonders, weil sie eben davon ausgingen, dass es eine natürliche Ernährungsform für den Menschen gibt, nämlich kein Fleisch zu essen, kein Alkohol zu trinken, gehört übrigens auch immer dazu, keine Reizmittel. aber es war auch für die VerfechterInnen von Fleischkonsum eine Irritation, weil die eben auch oft, also es wurde ganz viel mit anatomischen Argumenten argumentiert, dann wurde sich das Gebiss von Menschen zum Beispiel angeschaut oder die Verdauungsorgane und man ging eigentlich davon aus, dass es eine Ernährungsart gibt, die dem Menschen naturgemäß ist und unter der am gesündesten und am leistungsfähigsten sein kann. Und wie du schon gesagt hast, gleichzeitig gab es natürlich immer mehr Berichte darüber, wie sich Leute auf der ganzen Welt ernähren und da war so eine große Vielfalt zu erkennen, dass man das erstmal irgendwie einpassen musste in dieses Weltbild. Es gab ganz unterschiedliche Strategien, das zu machen. Zum Beispiel wurde dann häufig mit Mangel argumentiert, wenn man gesehen hat, dass sich in bestimmten Weltgegenden die Leute fast nur von Fleisch ernähren oder fast ganz ohne Fleisch, dann wurde das oft mit Mangel zum Beispiel begründet, dass es nichts gibt, Fleisch nicht verfügbar ist oder es eben nur Fleisch gibt. Die Inuit waren da immer ein beliebtes Beispiel, wo immer gesagt wurde, dass sie fast nur Fleisch angeblich essen und das dann so begründet wurde. Ein anderes, und das ist vielleicht das spannendere Argumentationsmuster, war zu sagen, dass dort, wo nicht so gegessen wurde, wie man es für richtig hielt, eine Instinktverirrung vorlag im Prinzip. Und da an diesem Punkt kommt auch der Rassismus ins Spiel, den du schon erwähnt hast. Es gibt da ganz viele Spielarten, aber ein beliebtes Argumentationsmuster war eben zu sagen, dass die weißen EuropäerInnen man ging mal von so einem Entwicklungsmodell, Kulturevolutionismus aus, dass die weißen EuropäerInnen eben auf der höchsten Zivilisationsstufe stehen und das aber einen Haken hat, zu dem unter anderem gehört, dass man eben nicht mehr der natürlichen Ernährung folgt, sondern jetzt durch die schädlichen Einflüsse der Zivilisation davon abgekommen ist im Prinzip. Eine entscheidende Struktur, die in diesem ganzen Diskurs ist, ist die Unterscheidung zwischen sogenannten Kultur- und sogenannten Naturmenschen und die hat da ihren Ursprung und durchzieht wirklich die ganze Debatte, also über die Proteindebatte, da kann man das finden, man kann es in der Reizmitteldebatte finden und die kommt quasi daher, dass dann quasi gesagt wurde, es gibt diese immer nicht weißen Naturvölker, die auf einer niedrigen Zivilisationsstufe stehen, aber sich richtig ernähren, weil sie ihren natürlichen Anlagen folgen und das wurde dann probiert, darüber quasi das als zu benutzen, um rauszufinden, was eigentlich die richtige Ernährungsweise ist.
Aber das ist ja eine ganz interessante Debatte. Also das habe ich jetzt auch irgendwie nochmal großfett bei mir stehen, diese Differenz zwischen Kulturmensch und Naturmensch. Und ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen den Faden verloren, weil ich diese Argumente dann nicht nachvollziehen kann. Einerseits sagst du, okay, der Naturmensch, der ernährt sich richtig. Und auf der anderen Seite sagen sie alle, wir sind aber Kultur und wir müssen jetzt hier Fleisch essen, um Kultur höherwertig zu werden. Kannst du das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren oder nochmal erklären und wie das Verhältnis eigentlich ist und wer gewonnen hat oder wer nicht? Also,
ja. Also ich kann gut verstehen, dass du da den Faden verloren hast und das ist natürlich in sich überhaupt kein stimmiger oder irgendwie sinnvoller Diskurs, sondern eher Ausdruck von diesem erstmal tatsächlich von dieser Überzeugung einer Höherwertigkeit oder höheren Kulturstufe von EuropäerInnen und wurde das ganz oft auch einfach passend gemacht. Das heißt, da wurden sehr oft partiell Argumente rausgegriffen oder so, um das zu belegen. Die Details sind da vielleicht auch weniger spannend als insgesamt die Struktur, die sich daraus für den Diskurs ergibt. Das ist immer so ein Nähe-Distanz-Ding. Einerseits wurde eben auf diese sogenannten Naturvölker geschaut, um sich davon quasi Tipps darüber zu holen, wie der Mensch sich eigentlich ernähren sollte. Und gleichzeitig gab es dieses starke Bedürfnis, Trennlinie, die ja durch Rassismus, Kolonialismus und so weiter schon sehr stark war, zu bestätigen und immer wieder performativ zu wiederholen. Und das konnte bei den FleischbefürworterInnen zum Beispiel dann auch darüber geschehen, dass man denn die Art der Speisen, die da, wenn die Fleisch gegessen haben und die Leute der Meinung waren, ja, Fleisch sollte gegessen werden, dann wurde eben die Zubereitungsart oder die Art des Fleisches, die gegessen wurde, abgewertet oder irgendwie ja, als ekelhaft dargestellt.
Meine ganz andere Frage. Du hast sehr viel, also ich glaube, das Argument leuchtet ein, dass mit der Industrialisierung die Leistung dann doch irgendwie eine größere Rolle spielt. Fleisch wird selber zu einem Industrieprodukt, Fließbandfabriken entstehen, Großproduzenten, sei es in Argentinien oder Deutschland. Und das heißt, das wird eingesponnen in diesen Industrialisierungskapitalisierungsprozess. Worüber du aber wirklich nicht, also vielleicht habe ich es überlesen, aber nicht schreibst, sind eigentlich die Millionen Menschen, die ja eigentlich noch auf dem Land leben, also die ganze Bauernwirtschaft, die ja traditionell mit Tieren und mit Fleisch lebt, das lässt du alles weg. Und da habe ich gefragt, also meine Oma, die ist doch aber, und wir haben doch auch, warum? Ist das ein ganz anderer Diskurs oder haben die einen ganz anderen Umgang? Warum nimmst du das raus?
Ja, also es ist natürlich ein berechtigter Einwand, wenn man sich generell für Fleisch interessiert. Ich schaue mir eine sehr spezifische Art dieses Fleischdiskurses an. Das heißt, einen, in dem Fleisch eben immer schon als Industrieprodukt gedacht wird, in dem Fleisch auf Leistung ausgerichtet ist. Und tatsächlich glaube ich, dass es für die meisten Menschen, die in diesen traditionellen ländlichen Zusammenhängen gespielt haben, keine große Rolle gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Die tauchen schon auf, aber eben durch den Filter der Ernährungsexperten, die da so einen sehr paternalistischen Blick oft drauf haben, teilweise auch einen romantisierenden und idealisierenden Blick. Die Ernährung der Landbevölkerung taucht dann nämlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder so ganz bisschen positiv verklärt auf als der Ort, wo Ernährungsweise und Lebensstil, Lebensweise noch im Einklang miteinander sind und deswegen die besten Leistungskörper eigentlich produzieren. Aber das ist eben der Blick der Ernährungsexperten darauf, dass ja.
Aber die Vegetarier, die argumentieren doch auch mit Leistung, oder? Wie begründen die das dann? Also das muss ja dann irgendwie anders funktionieren bei denen, ja? Das Interessante ist ja tatsächlich, dass die immer sich sozusagen an den gleichen Topoi abarbeiten, ne? Also das ist sozusagen Leistung, ist dann so ein Ding. Aber was ich total interessant auch fand, ist das Energiethema. Darauf nehmen sozusagen beide Seiten irgendwie Bezug, aber begründen dann jeweils ganz anders und leiten sozusagen ihre Lebensweise ganz anders irgendwie von diesem Energiethema irgendwie ab. Aber was genau haben die jetzt für Vorstellungen sozusagen, warum jetzt vegetarische Kost aber am Ende doch die bessere, weil leistungsfähigere ist? Also wie genau argumentieren die da?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Begründung, wie das im Detail gemacht wird. Energie ist tatsächlich ein ganz zentrales Thema. Maximilian Bircher-Benner, einer der bekannten Ernährungsreformer, den vielleicht auch die einen oder anderen zumindest vom Bircher-Müsli noch kennen.
Ach, der?
Hat, genau. Okay. Der ist das. Begründet das zum Beispiel mit dem Verarbeitungsgrad der Nahrung. Der sagt, dass Sonnenenergie ist quasi die reine ursprüngliche Energieform und mit jedem Verarbeitungsschritt nimmt die ab. Und das ist spannend, weil das ganz unmittelbar auf neue physikalische Theorien der Zeit Bezug nimmt, nämlich auf den Energieerhaltungssatz, aber auch auf das Konzept der Entropie, das da auch entwickelt wird. Und er sagt eben, die Entropie nimmt zu, das heißt, die verfügbare Energie nimmt ab mit jedem Verarbeitungsschritt. Und für ihn ist die Erzeugung von Fleisch, ne, also die Sonne erzeugt die Pflanzen fressen die Tiere, und das ist für ihn auch schon ein Verarbeitungsschritt. Das heißt, die Tiere erzeugen das Fleisch, der Mensch isst das Fleisch, der Mensch kocht das Fleisch, auch noch einen Verarbeitungsschritt. Und deswegen ist es ihm zufolge keine energetisch hochwertige Nahrung. Ganz häufig ist auch die Argumentation über Giftstoffe, die im Fleisch enthalten sein sollen.
Damals schon?
Ja, wobei es da nicht so, also heute wird ja viel zum Beispiel über Hormone im Fleisch diskutiert oder über Verunreinigung von Fleisch, das war damals auch Hormone nicht, aber Verunreinigung oder Schadstoffe im Fleisch, das war auch schon ein Thema. Aber was die VegetarierInnen damit eher meinen, sind tatsächlich dem Fleisch ganz eigentümliche Stoffe, Extraktivstoffe waren damals zum Beispiel immer die von denen angenommen wurde, dass sie dem menschlichen Körper schaden.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das letzte oder vorletzte Kapitel eingehen, weil das hat mich doch auch noch mal, also es ist ein spannendes Kapitel, weil du da nachzeichnest, wie Fleisch jetzt nicht nur auf den Körper und wie gesagt auf die Verdauung wirkt, sondern auf die Nerven. Und das ist ja ein großer Topos Anfang des 20. Jahrhunderts, was da alles mit den Nerven passiert. Vielleicht erzählst du uns nochmal ein paar Sachen, was Nerven da eigentlich bedeutet, was die jetzt auf einmal mit Fleisch zu tun haben sollen und welche Debatten auch zwischen zwischen den Verteidigern des Vegetarismus und den Verteidigern des Fleisches geführt worden. Also da hast du es so ein bisschen immer angedeutet, aber vielleicht kannst du das nochmal auch.
Genau, also ich habe ja schon ein bisschen über Muskeln gesprochen. Fleisch als Eiweiß wirkt auf die Muskeln, entweder als Muskelkraft oder auch indem es einfach den Muskelaufbau ermöglicht. Aber das zweite große Thema waren die Nerven, die so ein bisschen wie ein körperinternes Telegrafensystem vorgestellt wurden, bei dem eben aus dem Gehirn Befehle übermittelt werden an die Muskeln zum Beispiel. Das heißt, um Muskelarbeit zu leisten, braucht man immer auch die Nerven und um geistige Arbeit zu leisten natürlich sowieso. Und die wurden auch sehr materialistisch gedacht als etwas, was ernährt werden muss. Also als etwas, dem Nahrung zugeführt werden muss und wo es auch einen Unterschied macht, welche Nahrung man tatsächlich zuführt. Im Gegensatz zu den Proteinen war das eine Diskussion, die auf eine ganz lange Geschichte zurückblicken kann. Die Idee, dass Fleisch irgendwie auf das Nervensystem wirkt, anregend ist, findet sich in der Humoralpathologie zum Beispiel schon, die auf die Antike zurückgeht und wurde dann vor allem im 18. Jahrhundert im Zuge der Irritabilitätstheorien nochmal ganz aktuell. Das heißt, das war nichts Neues, sondern was, wo alte Diskurse aufgegriffen wurden. Und das ist ganz interessant, weil das war für mich zum Beispiel eine große Überraschung bei der Arbeit an dem Buch, weil das was ist, was ich zumindest jetzt mit Fleisch gar nicht mehr assoziiere, was aber in meinem Untersuchungszentrum völlig selbstverständlich war. Und die Leute gesagt, ja, Fleischbrühe, das wirkt anregend aufs Herz, aufs Nervensystem. Das wurde ganz unhinterfragt so angenommen. Und für VegetarierInnen war das von Anfang an ein Punkt, wo sie gesagt haben, Fleisch ist gefährlich, weil es eben zu stark reizt, weil es den Körper überreizt, weil es die Nerven überfordert, weil es das Herz zu stark anregt und die deswegen und auch vor allem, weil es als unnatürlicher Reiz eingestuft werden wurde, der deswegen auf jeden Fall vermieden werden muss. Die VerfechterInnen des Fleischkonsums haben es ein bisschen anders gesehen und sind sogar davon ausgegangen, dass es helfen kann, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ein ganz großes, auch gesellschaftliches Thema um 1900 war die Ermüdung, die auch im Zusammenhang mit Entropie zum Beispiel, aber auch die so als Grenze für eine weitere Leistungssteigerung im Prinzip gesehen wurde. Also ich meine, das kennen wir aus eigener Erfahrung, man kann noch so hart arbeiten, irgendwann wird man müde und das ist quasi eine natürliche Grenze der Leistungssteigerung. Und das war ein Punkt, an dem diese Reizwirkung von Fleisch in die Diskussion um Leistungsfähigkeit eingeworfen wurde und gesagt wurde, das scheint irgendwie, das kann anscheinend müde Arbeiter wieder beleben und ihnen nochmal so den letzten Schub geben. Deswegen war das eben genauso wie die Eiweißfrage, das waren nicht nur wissenschaftliche Themen, das waren gesellschaftlich relevante Themen, die bestimmte Lösungsstrategien für spezifische Probleme dieser Zeit versprochen oder angeboten haben.
Das ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Überleitung zu einem Aspekt, den wir sowieso auch gern noch ansprechen wollten, nämlich das Thema Arbeiter und Arbeiterschaft. Was ja jetzt schon kurz was dazu gesagt, das ist ja ganz offensichtlich dann auch irgendwie adaptiert worden, ne? Auch von der Arbeiterbewegung als Forderung irgendwie nach besserer Versorgung. Und ich musste an so eine Geschichte denken, die ist noch gar nicht so lange her. Da gab es bei VW den sogenannten Currywurst-Skandal. Da hatte nämlich die VW-Leitung beschlossen, sie stellt jetzt um auf vegetarische Kost. Und daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung los, weil man muss wissen, VW stellt eigene Currywürste her, ja, die haben eine eigene Fabrik dafür und selbst ja, unser ehemaliger Bundeskanzler, ja, fühlte sich dazu bemüßigt einzuschreiten und zu sagen, hier, also das dürfe überhaupt nicht passieren, dass diese Currywurst verschwindet, das sei schließlich der Kraftriegel der Arbeiter. Und da ist man dann wohl ziemlich genau da gelandet, oder? Was mit August Bebel und der Arbeiterbewegung irgendwie seinen Anfang nahm.
Ja, wobei Bebel da tatsächlich einen relativ differenzierten Blick auf die ganze Debatte hatte. Der hat das gar nicht so. Genau, aber also erstmal, du hast es schon angedeutet, also ja, dieser Zusammenhang zwischen Fleisch und Leistung, ich glaube, der ist auch heute noch da. In Teilen der Bevölkerung zumindest ist immer noch eine starke Vorstellung, auch dass eine Mahlzeit nicht komplett ist ohne Fleisch. Und das liegt natürlich nicht nur an der wissenschaftlichen Debatte, die ich jetzt vor allem nachgezeichnet habe, sondern daran, dass Fleisch auch ganz stark mit Identität verbunden ist, dass darüber Identitäten ausgehandelt, definiert werden, auch Zugehörigkeiten. Das ist auch ein Grund, warum Diskussionen dazu dann oft auch aktuell so eskalieren. Und das war was die Ernährungsexperten, die ich mir angeschaut habe, nicht so richtig im Blick hatten oft. Die hatten... Also dass Ernährung eben mehr ist als Nährstoffe, dass es darin nicht aufgeht und dass es natürlich auch um Geschmack, um Genuss, um Tradition, um Identität geht. Ja, das ist was sich dann auch langsam ändert zum Ausgang des Jahrhunderts hin. Das ist, glaube ich, auch eine der Veränderungslinien, die man nachzeichnen kann.
Ja, aber ist ja interessant, ne? Weil klar, also gibt es ja auch andere Gebräuche von, also Uta hat es vorhin gesagt, mit religiösen Gebräuchen, aber auch andere Gebräuche, die Fleisch und alles andere ja nochmal neu einordnen. Findet dieser Diskurs dazu eigentlich gar nicht statt oder parallel und du hast ihn dir nicht angeschaut?
Also ich habe mir in dem Diskurs, den ich mir angeschaut habe, findet er schon statt, aber nicht besonders stark. Das war denen natürlich schon auch bewusst und es spielt immer mal wieder eine Rolle. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass es gerade in Bezug auf die ArbeiterInnen eben so eigentlich systematisch ausgeblendet wird. Und dann wurden zum Beispiel irgendwelche Fleischersatzprodukte oder Produkte aus billigem Fleisch, die teilweise tatsächlich ziemlich eklig klingen, erfunden, mit der Idee, die Ernährung der ArbeiterInnen zu verbessern. Aber wenn das dann nicht angenommen wurde, dann wurde das in so einem Vorwurfsgestus quasi gesagt, dass es der Unvernunft der ArbeiterInnen oder der unteren Schichten geschuldet sei oder so. Das ist schon interessant. Und Fragen zu Ernährung und Identität haben natürlich trotzdem eine Rolle gespielt. Die kommen auch in meiner Arbeit teilweise vor. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie die Nation konstruiert wurde, unter anderem über solche Ernährungsdiskurse.
Jetzt kommen wir fast schon, also wenn Uta jetzt nicht noch so viel hat, ich habe noch eine Frage und dann können wir das Mikro gern auch an Sie übergeben. Und zwar jetzt so der große Überblick. Laura, du bist Historikerin. Du kannst jetzt uns auch das viel besser einordnen. Wir diskutieren ja auch sehr viel über Fleisch. Wir diskutieren sehr viel über Vegetarismus. Kannst du mal so sagen, unterscheidet sich das eigentlich vom 19. Jahrhundert? Was unterscheidet sich heute eigentlich davon? Oder streben wir nicht doch noch immer eine spezifische Art vom Leistungskörper hinterher?
Also ich würde sagen, dass ich bin keine Soziologin, aber ich probiere es trotzdem. Ich finde es erstaunlich, also der Konnex Ernährung, Leistung ist immer noch total stark, würde ich sagen, und hat sich aber so ein bisschen von Fleisch tatsächlich entkoppelt. Aber wenn man sich zum Beispiel, ich hab mir dann für einen Vortrag mal aktuelle Ernährungsratgeber-Cover angeschaut und da geht es immer noch ganz viel um Leistung, nicht nur um körperliche Leistung, sondern zum Beispiel auch darüber, wie man über Ernährung die Intelligenz boosten kann und sowas. Also das ist noch ganz stark vorhanden. Oder wenn man im Supermarkt oder bei DM guckt, was da für Functional Food rumliegt. Und ich würde, ja, oder eine der Thesen aus meinem Buch ist, dass das Fleisch so eine Art Modellnahrungsmittel war, an der das erprobt wurde und das sich dann aber im Laufe der Zeit auch auf andere Nahrungsmittel übertragen hat und so ein bisschen ausgedehnt hat. Also der Anspruch über Ernährung, Leistung herzustellen, ist, glaube ich, immer noch ganz stark da. Die Formen haben sich schon ein bisschen gewandelt, wie man das tut oder wie man das nach außen zeigt oder in welche Produktionsprozesse das eingespeist wird, ist natürlich nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Aber das Konzept der Fitness zum Beispiel, das uns auch allen total vertraut ist, das verfolgt eigentlich einen ganz ähnlichen Impetus.
Aber hast du einen aktuellen Tipp? Was sollen wir jetzt essen?
Ja, Superfood.
Das ist immer meine Lieblingsfrage. Ja, dazu kann ich als Historikerin keine Auskunft geben.
Okay. Okay, ich gebe jetzt mal ein Mikro ab und würde mich freuen, Sie fragen, wenn Sie...
Ja, der Titel des Buches handelt ja vom Fleischkonsum. Und Ist es Ihnen möglich gewesen, auch Speisekarten von Hotels und Restaurants, Speisekarten, Dinnercards, zu analysieren? Denn dort ist ja vielleicht das Verhältnis von Fleisch zu anderen Zutaten am deutlichsten zu spüren. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, dass ich noch gehört habe, dass es einmal in der Woche Fleisch gibt, weil es nicht mehr sein konnte. Das ist die andere Seite. Aber heute gibt es jeden Tag Fleisch, mehrfach.
Ja.
Also nicht Speisekarten.
Genau. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich habe mir keine Speisekarten angeschaut. Das ist tatsächlich so eine Quellenart, wo man ein bisschen schwieriger rankommt. Was ich mir angeschaut habe, sind Rezeptbücher und Kochbücher. Und da kann man das tatsächlich auch ganz gut sehen, wie sich im Laufe der Zeit der Anteil von Fleischspeisen verändert und wie die eigentlich überproportional viel Raum einnehmen, vor allem in Kochbüchern, die sich an ein bürgerliches Publikum gerichtet haben. Und der Hinweis ist völlig richtig, dass es natürlich für viele Menschen gar keine Option war, so viel Fleisch zu essen. Und auch, dass sich im 20. Jahrhundert der Fleischkonsum nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem dann nochmal ganz, ganz stark erhöht hat. Ich glaube, der Höhepunkt war in Deutschland 1980 ungefähr mit mehr als 100 Kilogramm pro Person und Jahr.
Eine Frage, die sich mir so ein bisschen aufgedrängt hat beim Zuhören, ist, dass heute, oder zumindest ist so meine Wahrnehmung von dem Diskurs um das Fleisch, dass heute gar nicht mehr so Fleisch, kein Fleisch, sondern dass es sozusagen, es gibt so gutes Fleisch und schlechtes Fleisch. Es gibt irgendwie so, man soll Hühnchen und Fisch essen, aber nicht so viel Rind und Schwein am besten gar nicht. Und fängt das auch schon im 19. Jahrhundert an oder ist es da tatsächlich einfach Fleisch als so eine Oberkategorie?
Beides würde ich sagen. Also einerseits findet so eine Standardisierung von Fleisch in gewisser Weise statt, auch durch dieses Stoffparadigma, wo dann oft nur noch die Rede von Fleisch ist. Davor um 1800 noch wurde zum Beispiel viel stärker differenziert zwischen den verschiedenen Fleischsorten. Aber natürlich gibt es schon auch Diskussionen um verschiedene Arten von Fleisch, die dann als gesünder oder weniger gesund eingestuft werden. Im 19. Jahrhundert war das zum Beispiel, und das ist auch wieder so ein klassenspezifisches Ding, als bestes Fleisch galt dann immer möglichst fettarmes Rindfleisch, Muskelfleisch. Und das war natürlich gleichzeitig auch das Teuerste, das eben gerade nicht gegessen wurde von den Leuten, die kaum finanzielle Mittel hatten. Genau, und ich glaube, heute gibt es halt, spielt auf jeden Fall, die Qualität des Fleisches spielt, glaube ich, schon heute nochmal eine größere Rolle. Das wurde damals auch diskutiert, aber nicht so viel wie heute, auch weil sich der Markt eben nochmal stärker diversifiziert hat. Also jetzt zum Beispiel mit der Diskussion um Biofleisch versus Fleisch aus Massentierhaltung, das war damals halt noch kein Thema.
Die verschiedenen Teile der Tiere landen ja auch in unterschiedlichen sozialen Verwertungsschichten oder wie auch immer man das nennt, ne?
Ja, absolut. Genau, ja, es gab da ganz vielfältige Diskussionen darüber, auch ob man das Fleischverkaufssystem in Deutschland zum Beispiel ändern sollte, dass es mehr nach Preisen gestaffelt ist und dann billiges Fleisch mit von unbeliebten Teilen quasi zur Verfügung steht. Generell gab es so einen Trend auch im Kontext dieser Effizienz- oder Verwertungslogik, möglichst alle Teile irgendeiner Verwendung zuzuführen, immer mehr, auch aus einfach ökonomischen Gesichtspunkten. Und viele der Teile, die nicht gern gegessen wurden, landeten dann teilweise auf Freibänken oder so für die ärmere Bevölkerung oder wurden auch dann in so neuartige künstliche Fleischprodukte wie Fleischsäfte oder Fleischpeptone oder sowas umgewandelt.
Es gibt ja tatsächlich, also ich habe mal in Asien dann Geflügelfüße gekriegt als eine besonders beliebte Speise. Und das ist natürlich tatsächlich spannend, weil man das Gefühl hat, das muss tatsächlich eine kulturelle Prägung sein, weil das ist, für mich war das nicht nachvollziehbar, wieso das ein besonders leckeres Teil des Tiers sein soll. Und auch die Leistung, die man daraus entnehmen kann, die stellt sich wahrscheinlich nur durch sehr langes Kauen ein.
Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das wäre so ein Fall gewesen, das ist so ein bisschen ambivalenter Umgang damit, weil einerseits wird das eben alles wirklich auf Stoffe reduziert und dann hätte man da halt geguckt, welche Nahrungsstoffe sind da drin, aber andererseits wurden natürlich trotzdem deswegen jetzt nicht plötzlich Hühnerfüße gegessen hier. oder zumindest nicht weit verbreitet. Und da haben die Ernährungsexperten dann einerseits immer probiert, sowas so ein bisschen zu entmystifizieren, und andererseits wäre genau das so ein Anlass gewesen, so eine rassistisch aufgeladene Differenz herzustellen zwischen wir essen so und oh, die essen Hühnerfüße, das geht gar nicht oder so. Das heißt, das kann man beides finden in der Zeit.
Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Hühnerfüße. Also ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern und da stand das schon noch mal sehr oft auf dem Tisch und mit allen möglichen anderen Zeug. So. Also ich könnte Ihnen das jetzt erklären, was spare ich jetzt?
Ja, das ist ja, das ist, genau, damit hätte ich mir jetzt die regionale Kost noch genauer anschauen müssen.
Vielleicht passt das eigentlich ganz gut jetzt auch noch als Zusatzfrage dazu. Und seitens ist es ja viel so um individuelle Körper und ihre Leistung. Und Sie hatten das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass so die Nation dann auch später ein Thema wird. Und ich hatte mich jetzt gerade gefragt, weil so irgendwie ein eher unsäglicher Beitrag zu dieser Fleischdebatte war jetzt in letzter Zeit ja dem lieben Herr Söder seinen Kommentar, dass das Schweinenackensteak zur deutschen Identität gehören würde. Und ich habe mich so gefragt, wann passiert das auch im 19. Jahrhundert, dieser Übergang, dass das dann irgendwann auch eine Frage nicht nur von der Leistung des individuellen Körpers, sondern eben auch von der Nation sozusagen als gemeinsamen Körper passiert? Oder ist das nochmal später?
Ja, das ist ganz genau, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Buch tatsächlich, dass es eben nicht nur um individuelle Gesundheit geht, sondern um die Steuerung von Bevölkerung und Biopolitik über Ernährung. Und im großen Zeitalter des Nationalismus spielt das natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Und da findet man eigentlich zwei Ordnungsmuster, würde ich sagen. Das eine, das ist, dass die sich ganz oft überlappen und vermischen. Einmal, dass Nationen eine bestimmte auch wieder natürliche Ernährung zugeschrieben wird. Das kann alles Mögliche sein, aber das kennen wir auch so ein bisschen, dass man dann, keine Ahnung, wie das Beispiel mit dem Schweinefleisch, ne? Dass das irgendwie deutsche Kultur sei. Und gleichzeitig wurde Ernährung aber auch als flexibles Steuerungsinstrument immer mehr wahrgenommen, wo es dann gar nicht mehr so sehr darum ging, was jetzt welcher Nation zuzuordnen ist, sondern dass man eben gesagt hat, okay, wir müssen, die Engländer sind uns voraus, zum Beispiel wirtschaftlich, und wir müssen jetzt die Fleischversorgung verbessern, um auch dahin zu kommen, dass das quasi so als Instrument im Wettkampf der Nationen eingesetzt wurde.
Ich muss auch noch mal was fragen. Was ist denn jetzt mit Fisch? Also wo taucht denn jetzt Fisch auf? Ist er aufgetaucht? Sind Sie aufgetaucht? Und wenn ja, wie?
Ja, der taucht schon auf, aber wirklich nicht sehr prominent. Und das hängt, glaube ich, auch wieder, also was meine Arbeit halt nicht leistet, ist so eine regionale Differenzierung. Und es gibt da bestimmte Zentren auch der Ernährungsforschung, in der das stattgefunden hat. Das ist sowieso eine der Thesen, oder was ich auch ganz gut zeigen kann, dass das, womit sich diese Ernährungsforscher beschäftigen, ist natürlich nicht neutral, sondern ganz stark geprägt von ihren eigenen Ernährungsvorlieben, Ernährungsweisen, von den schichtspezifischen kulinarischen Systemen, in die eingebunden sind. Fisch taucht auf, wird selten explizit diskutiert, taucht aber in so Ernährungstabellen zum Beispiel auf, wo man dann, und in Kochbüchern natürlich auch, das. Aber wenn im Labor zu Fleisch geforscht wird, ist es meistens Rindfleisch.
Das ist das Fleisch.
Quasi der Standard, das wird zum Default-Modus von wissenschaftlich erforschtem Fleisch. Und in der Bevölkerung wird viel Schweinefleisch tatsächlich.
Man ist doch schon in der Lage, aus irgendwelchen Zellen Fleisch schon künstlich herzustellen. Und ich möchte hier nur eins sagen, der Fleischkonsum, wenn der maßvoll ist, also dass man sich... Man spricht ja davon, 600 Gramm täglich sollte man bloß essen. Das wäre noch im Rahmen des Gesunden. Aber wie viel essen wir denn im Schnitt? Und Frau Merkel hat ja selber mal gesagt, sie hat sich dafür eingesetzt, die Massentierhaltung, dass der Schweinepreis gleich nicht nach oben geht. Ja, die sich extra noch eingesetzt. Und wenn ich jetzt so hier rumgehe und irgendwo ist eine Veranstaltung, jede Menge Bratwurst. Und das ist eben auch das Schlimmste für die Gesundheit, dass man so etwas in Mengen hat. Selbst der Bundesgesundheitsminister, da hat es mal in Berlin gesagt, dass er jeden Mittag eine Bratwurst gegessen hat. Der Söder war das dazu mal.
Ja, Ja, das, genau. Das gibt natürlich, Fleisch spielt natürlich immer noch eine große Rolle in der Alltagsernährung, auch heute. Was, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied ist oder was jetzt anders ist als damals, ist, dass sich die wissenschaftliche und immer mehr auch die gesellschaftliche Meinung dazu so ein bisschen diversifiziert hat und dass jetzt eben, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass es nur eine Ernährung gibt, die gesund sein kann oder die richtig sein kann, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das Schöne daran für uns ist, dass wir alle überlegen können, warum ernähren wir uns eigentlich so, wie wir das tun, was sind die Implikationen, welche Effekte hat das und ja, wollen wir das weiterhin so machen?
Ja, sag mal, Laura, wenn du jetzt die ganze Zeit ständig und immer über Essen liest und darüber, wie Menschen sich versuchen, einen Reim darauf zu machen, wie sie es erforschen und wie sie es begründen, legitimieren, kritisieren, kann man da noch entspannt essen?
Ich kann auch entspannt essen.
Bin ich beruhigt.
Es macht immer noch Spaß.
Ich wollte noch mal was sagen zu Fleischersatzbratwurst. Warum nicht? Man sieht das. Und ich habe schon künstlich, also was fleischlose Bratwürste gegessen, die wirklich super gewürzt waren. Aber es gibt auch welche, die nicht schmecken. Und drum, bei VW halte ich das auch nicht ganz für richtig. Hätten sie doch wenigstens einen Teil noch vegetarisch oder ein Viertel vegetarisch.
Ja, wissen Sie, wie die Lösung nämlich war? Also die Lösung ist da bei VW, dass es die Currywurst weiterhin gibt, und zwar in den Kantinen, die vorzugsweise von den Arbeitern frequentiert werden, und in der Bürokantine, ja, wo die ganzen Büroangestellten sitzen, da gibt es vegetarisch. Insofern ist es auch wirklich so eine Klassendifferenzierung, die sich da manifestiert. Ne? Die arbeitende Bevölkerung ist da zum Frühstück irgendwie die XXL Currywurst nach wie vor gerne, und die Büroangestellten bevorzugen dann irgendwie das vegetarische Essen.
Ja, die haben doch nicht die Kalorienumsetzung. Arbeiter, das ist ja das Schlimme, dass mir viele Männer gerade noch so essen, wie als hätten wir früher ja geschickt. Das ist nicht mehr. Wir müssen jetzt ins Fitnesscenter.
Energieverbrauch.
Ich habe mal noch eine Frage, und zwar: Was spielt denn überhaupt die Psychologie hier bei der Ernährung? Wie Sie schon sagten, oben die essen vegetarisch, unten der Arbeiter isst hier so. Eigentlich, es wird doch eigentlich immer offen auf die Bevölkerung oder auf die Menschen beeinflusst. Ist viel da, soll man das essen? Ist wenig da, isst man das? Und so ist das doch. Ne? Eigentlich müsste doch in der Weltbevölkerung, dass alle satt werden, das ist da erstmal das Prinzip meiner Erachtens nach. Aber das sieht man hier nicht.
Ja, das sollte das Ziel sein, in der Tat, da stimme ich zu.
Also ich meine, diese ganze Ernährungsgeschichte ist einfach nach wie vor ein Politikum, muss man einfach sagen. Ne? Also mit Nahrungsmitteln wird spekuliert. Ja, also das unterliegt ja ganz anderen auch also Flüssen, ne? und Beeinflussungen. Da geht es ja nicht um solche geht leider nicht um solche normativen Vorstellungen von, es müssen irgendwie erstmal alle satt werden.
Ja, oder es wird halt dann, ne, es wird halt überlagert. Das sieht man halt in der im 19. Jahrhundert in der Diskussion zur ArbeiterInnenernährung zum Beispiel ganz gut. Dass da wird einerseits immer gesagt, ja, die brauchen mehr Fleisch, nicht unbedingt aus dem Impetus raus, alle müssen satt werden, sondern tatsächlich, weil man die Fabrikarbeiter leistungsfähig halten will und irgendwie so wieder den Kollektivkörper voranbringen will. Aber dann wurde das halt meistens gar nicht umgesetzt, weil man dafür zum Beispiel was an den Löhnen hätte verändern müssen, an der Verteilungssituation, an strukturellen Reformen, und das ist tatsächlich nicht passiert in den allermeisten Fällen. Die Arbeiterbewegung hat probiert, dann so zu argumentieren und zu sagen, wir brauchen höhere Löhne, damit wir leistungsfähig bleiben und in der Fabrik arbeiten können, aber so weit ging der Reformwille dann eben meistens nicht, dass an die strukturellen Ursachen rangegangen wurde. Und das ist heute weiterhin natürlich ein großes Problem.
Wir beobachten das einfach weiter. Liebe Laura, vielen, vielen Dank dafür, dass du hier bist. Vielen Dank für dieses, ich glaube, Uta und ich sind uns da sehr einig, dass das unglaublich gut geschrieben ist. Uns hat uns sehr viel Freude gemacht, dein Buch zu lesen. Und für Sie, wir machen jetzt eine doch etwas längere Sommerpause. Das hat damit zu tun, dass unsere erster Gast, Elif Özman, zu Was ist Liberalismus, leider erst am 30. Oktober kann. Sie müssen jetzt also einen langen Atem haben. Aber wir kommen wieder und wir haben ein tolles Programm. Wir haben mindestens ein Buch dabei über die Beziehung. Nee, Beziehung ist falsch. Ich glaube, es geht um das Naturverständnis bei Hilbig und Mattheuer, also auch etwas, was hier in Leipzig ein bisschen verortet ist. Wir haben ein Buch über die Romantik,
über die Erfindung des Mittelalters in den Romantik. Sammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts.
Genau, und dann haben wir noch ein paar Überraschungen im Petto. Also, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen schönen Sommer.
Ein bisschen Wärme vielleicht.
Hoffentlich
auch.
Kommt er wieder, genau. Und dann sehen wir uns spätestens im Herbst. Bis dahin, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen.